Nach der Konferenz hatte sie jedoch das Gefühl, dass wir Asiaten mit unserer asiatischen Tradition ebenfalls die Fähigkeit haben, die Realität auf ähnliche Weise zu untersuchen. Hatten Sie jemals das Gefühl, dass wir zwar eine reiche, aber etwas veraltete Tradition haben? Dass sie in der modernen Zeit nicht sehr nützlich ist, nicht zeitgemäß? Dass der Westen uns überlegen ist? Fast alle, die in einem Land der dritten Welt aufgewachsen sind, führen irgendwann in ihrem Leben diese Diskussion. Der Westen ist so hoch entwickelt, seine Bewohner sind so reich und klug, da können wir aus dem Osten nicht mithalten. Nun ja, ich bin in den 50er und 60er Jahren in Hongkong aufgewachsen, antwortete ich. Damals war China als der kranke Mann Asiens bekannt und Hongkong kulturell eine Wüste. Da ich unter britischer Herrschaft lebte, empfand ich die chinesische Kultur als minderwertig. Zumindest die chinesische Kultur, wie wir sie in Hongkong kannten. Wir waren technologisch rückständig und die Kluft wurde schnell größer. Dieses Gefühl wurde noch verstärkt, als ich als Student am Enrico Fermi-Institut in Chicago physikalische Forschungen betrieb. Ich lernte etwas über die Quantentheorie und über Teilchenbeschleuniger und ich war starr vor Ehrfurcht. Da Sie jetzt mehr über Tibet wissen, fuhr der Dalai Lama mit seinen Fragen fort und beugte immer noch im Lotussitz den Oberkörper nach vorn, verstehen Sie die tibetische Kultur und den tibetischen Buddhismus besser. Beides wäre ohne eine asiatische intellektuelle Tradition nicht möglich. Haben Sie jetzt eher das Gefühl, ein Asiate zu sein? Eine Art Nationalbewusstsein? Wir sind Asiaten, wir sind Chinesen, wir sind Tibeter. Mehr Selbstbewusstsein? Der Dalai Lama hatte nie jemanden zum Buddhismus bekehrt. Seit Jahrzehnten vertritt er die Meinung, dass es für uns besser ist, wenn wir uns an die Traditionen unserer eigenen Kultur halten. Nun schien er zum ersten Mal, seit ich ihn kannte, auf Komplimente aus zu sein. Er war wie ein stolzer Vater, der mit seinem Erstgeborenen prahlt. In einem seltenen Moment der Offenheit ließ er seine tief sitzende Bewunderung für den Buddhismus durchschimmern. Ich verstand das. Schließlich praktizierte er den Buddhismus bereits seit 6 Jahrzehnten. Er war wie ein Olympiateilnehmer, der dank einer unglaublichen Disziplin und eines brutalen Trainings endlich seinen ihm zustehenden Platz auf dem Podest einnehmen konnte. Und so, wie ich den Olympiateilnehmer bewundere, der eine Medaille gewinnt, gönnte ich es dem Dalai Lama, ein kleines bisschen Stolz zu zeigen. Als ich Sie 1972 kennenlernte, sagte ich, wurde ich von einer gewissen Neugier gepackt, etwas über den Buddhismus zu erfahren. Ich beschäftigte mich mit Zen, Taoismus und Vipassana. In den letzten Jahren habe ich, dank Ihrer Hilfe, etwas über den tibetischen Buddhismus gelernt. Und ich habe gedacht, dieses 2500 Jahre alte Gedankengut ist von immenser Relevanz für die heutige Menschheit. Ein echtes Juwel. Es zeigt uns gangbare Wege zu seelischem Wohlbefinden auf. Und wie die Wissenschaftler nun festgestellt haben, ist es auch gut für unsere Gesundheit. Ja, ich bin stolz, dass ich etwas über den Buddhismus weiß. Eine Weisheitstradition, die aus Asien stammt. Wie Jean-Jacques Annaud, der Filmregisseur, einmal sagte, der Buddhismus ist überall. Und bei Amazon.com gibt es mittlerweile 20.000 Bücher über den Buddhismus. Um 11.30 Uhr kam Pal Jorla mit einem großen beladenen Tablett herein. Er stellte es auf einen kleinen Couchtisch vor den Dalai Lama, der jetzt in seinem Ecksessel saß. Auf dem Tablett standen mindestens 10 Teller und Schüsseln. Wie für viele buddhistische Mönche ist auch für den Dalai Lama das Mittagessen die wichtigste Mahlzeit. Der Dalai Lama hatte Hunger, er war seit 3.30 Uhr auf den Beinen und das Frühstück war 6,5 Stunden her. Er beugte sich ungeduldig vor und nahm schnell die Deckel von den Schüsseln. Es war ein üppiges Mahl und es duftete herrlich. Runde tibetische Brote, Suppe, ein paar Teller mit köstlich aussehendem, kurz angebratenem Gemüse, ein Teller mit rohem Rettich und eine große Portion von etwas, das wie vietnamesische Frühlingsrollen aussah. Erwartungsvoll begutachtete der Dalai Lama den Festschmaus. Er griff nach einem Stück Brot und biss ab. Während er es kostete, schaute er hoch und bemerkte, dass ich in respektvollem Abstand daneben stand und ihn fasziniert beobachtete. Er lenkte seine Aufmerksamkeit wieder auf die Speisen. Nach kurzem Zögern nahm er dann den Teller mit Rettich in die Hand. »Nehmen Sie ein Stück«, sagte er und hielt mir den Teller hin. Gehorsam nahm ich eins. »In den letzten 6 Monaten habe ich meistens vegetarisch gegessen«, erzählte er mir, während er seine Suppe löffelte. »Fast kein Fleisch mehr, nur ab und zu mal getrocknetes Jackfleisch aus Tibet. Ich habe früher, 1965, schon einmal versucht, Vegetarier zu werden und bin es 20 Monate lang geblieben.« Er stellte die Suppenschale hin und nahm sich eine von den Frühlingsrollen. »Zurzeit nehme ich die Sache nicht so genau. In großen Hotels esse ich gern noch mal Fleisch.« »Probieren Sie mal«, sagte der Dalai Lama und reichte mir ein Stück. Der leckere Teigmantel passte ausgezeichnet zu der köstlichen Füllung. Scheiben getrockneten Jackfleisches mit seinem typischen intensiven Geschmack, gemischt mit Glasnudeln und knusprigem Gemüse. Es schmeckte hervorragend. Der Dalai Lama hatte offensichtlich einen exzellenten Koch. »Gut? Köstlich!« Der Dalai Lama nickte. »Machen Sie eine Pause und kommen Sie um 5 wieder. Danke. Auf Wiedersehen.«